ARD.
Wir sind ja halb im Orient, mit einem Fuß immer im Orient. Also wir sind immer auf der europäischen Seite, wir sind eigentlich dazwischen und wir treffen hier eigentlich eine klassische Geschichtenerzählerin. Berkin ist eine Scheherazade und solange sie erzählt, ist sie nicht tot. Und sie erzählt eigentlich von all ihren Toten, vor allen Dingen von ihren Ehemännern und Männern. Sie trifft oder streift auch sehr viele prominente Menschen, aber genauso sehr ist sie mit Gangstern und eigentlich aus allen sozialen Schichten zusammen. Und es ist immer die Frage, ja, stimmt das? Ist das so? Aber ja, mein Gott, wer weiß.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Diesmal sind wir wieder hoch über den Dächern Berlins. Nadine hat den Schriftsteller David Wagner ins Studio 14 mitgebracht und eingeladen, nämlich in die Dachlounge des RBB. Da könnt ihr uns in regelmäßigen Abständen live im Rahmen des Radio 3 Kultursalons erleben. David Wagner hat also seinen neuen Roman mitgebracht. Berkin heißt er.
Genau, das ist ein Buch, das uns mit nach Istanbul nimmt, auf einen Roadtrip durch die Türkei. Und David Wagner ist eigentlich der ideale Gast, ne, um über Orte zu sprechen. Für ihn sind nämlich so Ortsbegehungen immer wieder ja, so der Quell von Geschichten und Begegnungen. Er ist in seinen Büchern schon viel durch Berlin spaziert. Verlaufen in Berlin heißt einer seiner Essay-Sammlungen. Und ja, seine gesammelten Berlin-Streifzüge kann man auch in dem Band Ich gehe so gern durch diese Stadt nachlesen. Und sein erster Roman, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den, Meine Nacht, blaue Hose?
Ich habe gerade ein Buch von ihm verschenkt, wo er so durch Berlin flaniert an einen Freund, der auch gerne rumflaniert.
Ja, das ist, eignet sich sehr gut für solche Freunde, die gern spazieren gehen. Meine Nachtblaue Hose jedenfalls, da hat er eine Kindheit und Jugend im Rheinland in den 70ern und 80ern erkundet. Und ja, Leben ist so ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat. 2013 hat er dafür auch den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, ist autobiografisch geprägt. Da geht es um seine Lebertransplantation und führt uns an eher weniger erfreuliche Orte wie Krankenhauszimmer. Und Der vergessliche Riese ist auch noch ein Buch, das ich erwähnen möchte. Da hat er ja die schwindenden Erinnerungsräume seines demenzkranken Vaters erkundet. Berkin führt uns jetzt also eher weiter weg nach Istanbul und in die Türkei, aber auch nach Paris, New York und Berlin.
Okay, den Ort hast du jetzt oder die Orte hast du jetzt schon genannt. Wovon erzählt denn das Buch?
Das Buch ist ja eigentlich vieles. Es ist ein Frauenporträt. Es geht um Berkin, das ist eine Armenierin. Eine Türkin und Armenierin, die wurde so Mitte der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts geboren, ist in der High Society in Istanbul zu Hause einerseits. Andererseits ist ihre Familie aber auch von Repression und Verfolgung betroffen, denn die Armenier in der Türkei wurden und werden verfolgt und diskriminiert. Es geht natürlich auch um den Völkermord 1915 an den Armeniern.
Das klingt nach einem ernsten, eher historischen Buch. Müssen wir Taschentücher bereitlegen?
Auch. Es ist auch ein historisch-politischer Roman, würde ich sagen. Es ist aber vor allem auch ein Istanbul-Buch, also erzählt Stadtgeschichte und Gegenwart dieser Metropole. Vor allem aber ist eben diese außergewöhnliche Frau hier das Thema. Eine Frau voller Widersprüche, exzentrisch, eine schillernde Figur, hat mindestens 5 Ehemänner und noch mehr Geliebte, hat Kontakte in die Gangsterwelt und in die höchsten Geschäftskreise. Sie ist Armenierin und Türkin, privilegiert, diskriminiert, aber gleichzeitig auch Erdogan-Unterstützerin. Wie das so zusammengeht, ja, mit ihrem freiheitlichen Denken, mit ihrem kosmopolitisch Sein, davon erzählt David Wagner. Und noch dazu ist sie eine unglaubliche Geschichtenerzählerin. Sie scheint immer zufällig genau da gewesen zu sein, wo gerade Weltgeschichte passierte. Und Berkin hat ja übrigens auch ein reales Vorbild. Also wer die Spiegelausgabe 34 aus dem August gelesen hat.
Ja, der kann, doch jeder.
Ja, klar, kannst du nochmal nachgucken im Archiv. Also der kann die echte Berkin auf jeden Fall auch auf Fotos sehen. Ja, und David Wagner lässt diese Frau jetzt erzählen. Und die Begegnungen und Begebenheiten, die sind wirklich abenteuerlich.
Was für Geschichten sie erzählt und wie der Roman entstanden ist, das hat David Wagner Nadine im Studio 14 erzählt in der Dachlounge des RBB, hoch über den Dächern Berlins.
Musik.
Für Orte und Worte gehen wir normalerweise mit Autorinnen und Autoren immer an andere Orte, immer raus aus dem Studio, an Schauplätze ihrer Romane oder an Orte, die die Autorinnen und Autoren besonders inspirieren oder auch an Lieblingsorte. Heute sind wir mal wieder hier im Studio 14, hoch über den Dächern Berlins. Verkin führt uns nach Istanbul und an den Bosporus. Es ist ein Trip durch die vielen, vielen Leben einer Armenierin namens Verkin. David, Verkin ist ein armenischer Name und er hat auch eine Bedeutung. Welche?
Ja, Verkin ist ein Name und ein armenischer. Und Verkin sagt im Buch an irgendeiner Stelle, ja, also ich hasse meinen Namen und ich liebe ihn. Immer muss ich meinen bescheuerten armenischen Namen erklären. Ja? Immer muss ich erklären, dass ich nicht Virginie oder Virginia heiße. Nein, ich heiße Verkin und angeblich heißt Verkin die hohe Frau. Und die Verkins waren angeblich im zoroastrischen Glauben, also die Armenier waren ja, bevor sie christianisiert wurden, sehr früh Zoroaster, waren das eigentlich so weibliche Hohepriesterinnen. Und das ist natürlich, was Verkin gerne sein würde, sowieso Hohepriesterin und hohe Frau und Bestimmerin. Und ich habe das nicht so ganz nachgeprüft, weil also diese, ja, manchmal auch privaten Etymologien des eigenen Namens sind ja oft viel interessanter, ja.
Es gibt ja so einige Dinge, die sich vielleicht auch nicht so ganz nachprüfen lassen
in den
Geschichten. Einige lassen sich nachprüfen, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Wir gucken ja jetzt hier, man sieht jetzt nicht ganz so viel, aber man sieht doch ein bisschen so die Lichter der Stadt glitzern da unten vor unseren Fenstern. Wenn man hier rausschaut, dann kann man das so ein bisschen erkennen und erahnen. Und man kann sich vielleicht ein kleines bisschen dann auch an den Bosporus versetzen. Vielleicht in das Haus, in Verkins Haus, denn da triffst du sie in ihrem Haus in Tarabia, das ein historischer Stadtteil ist von Istanbul, auf der europäischen Seite des Bosporus. Und dieses Haus ist ein architektonisch sehr schönes Haus, ein weitläufiges Haus mit Marmor innen drin. Also Verkin, muss man sagen, ist eine reiche Unternehmerin. Und da gibt es einen Saal mit, so heißt es im Buch, über Eck umlaufender Fensterfront. Wir stehen nun hoch über dem Bosporus und ich sehe nur tiefblau bewegtes Wasser und viel hellblauen Himmel zwischen Europa und Asien und sage erstmal nichts. Also die Aussicht auf das in allen Farben glitzernde Wasser macht den Ich-Erzähler erstmal sprachlos. Welcher Moment liegt dieser Szene zugrunde?
Ach, das sind, glaube ich, viele Momente, aber das ist eigentlich die Stummheit vor dem Erhabenen. Ja? Also muss ich das so vorstellen, dass die Ufer des Bosporus sind ja sehr steil und nach kurzer Steigung ist man eben schon ziemlich weit oben und da gibt es dann eben so eine Fensterfront, also nicht ganz so breit wie hier, aber so ein bisschen so ähnlich und da schaut man dann eben auf das breite Wasser und schaut Richtung Schwarzes Meer und ja, es ist einfach ein Farbenspektakel, ein Erhabenes. Und dann ist es natürlich auch, das ist ja mythisches Gelände seit Tausenden von Jahren. Und das macht den Erzähler da erstmal verstummen.
Ja. Jetzt ist ja dieses Buch schon anders als deine bisherigen. Es hat viele Elemente, die du auch in deinen anderen Büchern mit reinnimmst. Nämlich, dass du Orten nachspürst, dass du Orte erkundest, Städte erkundest. Die ganzen Schichten, die in so einer Stadt und vor allem in Istanbul sind, es ja unglaublich viele Schichten, die sich da aufschichten. Und dann wiederum erzählst du aber diesmal nicht entlang ja, deiner eigenen Biografie, sondern eben ein ganz anderes Leben, nämlich das Leben dieser Verkin. Oder du versuchst es zu erzählen. Verkin ist eine, sie sagt es selber, eine verrückte Armenierin, nennt sie sich. Und sie fährt mit einem Ich-Erzähler namens David, also da vermutet man ja doch wieder, natürlich auch Anleihen aus dem echten Leben. Also sie fährt mit ihm durch die Türkei, vor allem durch Istanbul und Umgebung. Und der Ich-Erzähler lässt sich ihr Leben erzählen. Wie kam es denn zu dieser Erzählkonstellation?
Ja, also eigentlich ist das sehr interessant, die Frage, wie sich Verkin zu den anderen Büchern verhält davor. Also natürlich, wenn man anfängt, Buch zu schreiben, also der Wunsch ist natürlich immer, was ganz Neues und ganz anderes zu machen, weil sonst würde mich das eigentlich nicht interessieren. Also ich habe jetzt kein Interesse, irgendein Buch nochmal zu schreiben. Aber je länger ich mich halt mit diesem Stoff beschäftigt habe, habe ich eigentlich gemerkt, die Verwandtschaft zu allen anderen Büchern davor ist eigentlich schon gegeben. Also Man muss dazu sagen, die Konstruktion in dem Buch ist ja so, dass diese Erzählfigur, die kommt ja nach Istanbul eigentlich nicht, um Werkins Geschichte zu erzählen, sondern sie kommt in diese größte Stadt Europas, weil sie sich für die gigantischen Shopping-Malls dort interessiert und für den großen Bazar, den man als die erste Shopping-Mall der Welt eigentlich lesen kann. Und das ist halt tatsächlich so, es gibt in Istanbul, da machen wir uns keine Vorstellung voll, gigantische Shopping-Malls. Also unsere Berliner Shopping-Malls sind dagegen wirklich bescheidene kleine Läden. Und
passen wahrscheinlich mehrmals rein dann.
Ja, die sind ungefähr 10-mal so groß oft und die haben wirklich ganz interessante Themen. Also zum Beispiel gibt es ein nachgebautes Venedig, dann gibt es eine, die ist nur ganz weiß. Wirklich ganz, es gab da einen regelrechten Boom. Ja. Und das hat mich eigentlich interessiert und ich hatte so ein bisschen die Idee, also ich hatte mal einen Roman geschrieben, der spielt nur in einem Supermarkt, ja, Vier Äpfel. Und der handelt eigentlich so vom Supermarkterlebnis und das große Konsumangebot des Lebens, was immer da ist. Und sowas Ähnliches hatte ich da eigentlich vor ursprünglich und habe das dann dem Erzähler angedichtet. Naja, und dann tauchte aber diese wahnsinnige Figur auf namens Werkin, die ja den Erzähler mit ihren Geschichten verführt und ihm die unglaublichsten Sachen erzählt. Und er dann eigentlich merkt, ja, also damit muss eigentlich irgendwas passieren. Dieses Leben, was dadurch erzählt wird, also das sagst du ja, das ist aber dann eigentlich, also sowas habe ich schon mal probiert, dann nämlich in dem Buch Leben, da habe ich ja vielleicht so mein Leben erzählt, aber eben auch die Leben dieser ganzen Krankenhauskameraden, die da auch drin sind. Und Leben ist eine Überlebensgeschichte eigentlich, eine Überlebensgeschichte, also von einem nicht mehr jungen Mann, der eigentlich sterben müsste, aber dann halt gerettet wird durch eine Organtransplantation. Und Werkin, das wird vielleicht nicht auf den ersten Blick so gesehen, das ist natürlich auch eine Überlebensgeschichte. Das ist eine Frau, die gegen große Widerstände in einer patriarchalischen Gesellschaft überlebt, die als Armenierin selbst schon eigentlich eine Überlebende ist. Sie ist Nachfahrin von Überlebenden. Ja? Also wir wissen ja, es gab 1915 den großen Völkermord im Osmanischen Reich. Und sie ist auch eine Überlebende ihres sehr frühen Selbstmordversuchs und ihres schweren Autounfalls. Und sie möchte aber überleben und kämpft eigentlich, immer weiter gehen zu können. Ja? Also kämpft gegen die Amputation ihres Beines. Naja, letzte kleine Verwandtschaft. Also Werkin hat ja auch eine dialogische Struktur eigentlich. Also sie erzählt ja, sie gibt ihre Stimme. Und das ist eigentlich, was ich im Vergesslichen Riesen gelernt habe. Das ist ein Buch, ein Roman, der eigentlich nur im Dialog erzählt. Und das Kuriose ist dann eigentlich, dass in Werkin ein- oder zweimal der vergessliche Riese nämlich anruft. Ja.
Verschränkungen also wieder sind hier zu finden. Werkin hat ein reales Vorbild und das erste Treffen findet laut Roman jedenfalls auf einer Gartenparty in Berlin statt und wird dem Roman als Prolog vorangestellt. Und wir hören jetzt diesen Prolog. David Wagner liest ihn vor.
Weit im Norden von Istanbul, dort, wo der Bosporus sich bald zum Schwarzen Meer hin öffnet, begann vor einigen Jahren meine seltsame Reise, die mich kreuz und quer durch Istanbul, die Türkei und die vielen Leben einer Armenierin führen sollte, der ich auf einer frühsommerlichen Gartenparty in Berlin zum ersten Mal begegnet war, dem Willkommensfest für eine weiße türkische Wandkatze, die sie für eine gemeinsame Bekannte nach Deutschland geschmuggelt hatte. Werkin stand in einem metallisch glitzernden Paillettenkleid unter einem blühenden Lindenbaum, hielt die Katze im Arm und erinnerte mit ihrem silberfarbenen Haar und den goldgrau gemusterten Stiefeln an eine Raumfahrerin, die im Südwesten von Berlin gelandet war. Die schnee- oder kalkweißen Wannkatzen, erzählte sie meiner Freundin und mir, stammten aus dem anatolischen Hochland um den Wannsee, aus dem Osten der heutigen Türkei, einer Gegend, die tausende von Jahren von Armeniern besiedelt gewesen sei, bis diese vor 100 Jahren umgebracht oder vertrieben worden seien. Nur die armenischen Katzen sind geblieben, sagte sie. Heute gelten sie als türkisches Kulturgut. Wir streichelten das weiche Fell der außerirdischen Schönheit und hörten, dass Wandkatzen schwimmen könnten und tauchen und Fische fangen, weshalb sie auch Schwimmkatzen genannt würden. Werkin wies uns auf die verschiedenfarbigen Augen der Wunderkatze hin, das eine hellblau wie der Himmel über dem Wannsee, das andere braun wie die Erde Persameniens, auf der die armenischen Kirchen noch stünden, die meisten von ihnen in Ruinen. Und die Katze schaute aus ihren heterochromen Augen, als wollte sie mir etwas sagen. 8 oder 9 Wochen später flog ich nach Istanbul, weil ich ein Buch über den großen Bazar und den türkischen Shopping-Mall-Boom schreiben wollte, fuhr aber bald nach meiner Ankunft in Biyolo zu Verkin nach Tarabya hinaus. Ich hatte den Auftrag, ihr als Dank für die nach Berlin geschmuggelte Katze einen Stoffbeutel voller deutscher Wurstwaren zu überbringen. Ich war der Wurstbote, der sie in dem ehemals griechischen Fischerdorf besuchte und nicht ahnte, dass er bereits in den Roman geraten war, den er viel später würde schreiben müssen. Vielen Dank.
Mit einem Wurstbeutel und einer Katze mit 2 Augenfarben fing also dieses Abenteuer an, auf das du dich ja auch eingelassen hast. Und dieses Leben von Verkin, was uns da erzählt wird, ist ja wirklich abenteuerlich. Das führt uns in die höchsten Kreise von Istanbul. Sie ist, wie gesagt, ja eine reiche Unternehmerin. Ihr Vater hat, so heißt es im Buch, die Türkei elektrifiziert. Dann war sie auf Schweizer Internaten. Ihr Schulweg, den hat sie im Orient Express zurückgelegt. Sie war in Paris während der 68er Studentenrevolte. Sie war in Harlem, hat da die Black Panther Bewegung ist da hineingeraten und hat alle möglichen prominenten Leute der Zeitgeschichte getroffen. Die Bürgerrechtlerin Angela Davis. Mit Jackie Onassis hat sie den gleichen Gynäkologen gehabt. All das erzählt sie und man denkt sich nur, also bitte, jetzt reicht's doch mal. Wer soll denn das alles glauben?
Ja, also wer es möchte. Also wir sind ja halb im Orient, mit einem Fuß immer im Orient. Also wir sind immer auf der europäischen Seite, aber wir sind eigentlich dazwischen. Und wir treffen hier eigentlich eine klassische Geschichtenerzählerin. Also
eine Scheherazade.
Genau, Verkin ist eine Scheherazade. Und wie Scheherazade erzählt sie eigentlich, ja, solange sie erzählt, ist sie nicht tot. Und sie erzählt eigentlich von vielen Toten, von all ihren Toten, vor allen Dingen von ihren Ehemännern und Männern und erzählt Geschichten. Also natürlich, sie trifft oder streift auch sehr viele prominente Menschen, aber genauso sehr ist sie mit Gangstern und eigentlich aus allen sozialen Schichten zusammen. Also das ist so ein bisschen, sie hat halt einen sehr guten Freund, der dann mit John Lennon und Yoko Ono befreundet war und erzählt dann solche Geschichten, die dann auch irgendwie halt immer staunen lassen. Und es ist immer die Frage, ja, stimmt das? Ist das so? Aber ja, mein Gott, wer weiß. Also sie sagt halt selber, David, mein Lieber, ich hatte 7 Leben in 7 verschiedenen Sprachen und sie trifft jetzt diesen deutschen Wurstboten und zum ersten Mal kann sie das alles erzählen. Und das Interessante ist ja, und diese Fiktion hebt ja auch das Buch, sie erzählt das alles auf Deutsch, weil Deutsch ist nämlich ihre Lieblings- und Erzählsprache. Ja? Also muss dazu sagen, sie hat Deutsch eben zum Teil schon in der Schweiz und dann auf einem deutschen Pferdeinternat in der Nähe von Frankfurt gelernt, in dem sie ihr, naja, ihr Abitur gemacht hat oder auch nicht, das weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall, sie hat so eine große Liebe zur deutschen Literatur und liest das alles. Und ihr erster Mann ist dann auch ein Deutscher, Detlef. Er ist ein Ruhrbaronssohn und von ihm lernt sie Deutsch, aber sie ist gleichzeitig immer mit einem Istanbuler Gangster auch zusammen.
Aber das ist ja auch das Interessante an dem Buch, das ist ja das Erzählprinzip eigentlich. Was ist denn jetzt wahr, was ist nicht wahr, was ist Fiktion, was ist ausgedacht, was ist Wirklichkeit und spielt damit auch die ganze Zeit. Der Ich-Erzähler, der Autor David, ruft ja oft auch selbst aus. Jetzt wird es aber absurd, Verkin, oder klingt ein bisschen wie aus 1001 Nacht. Und dann sagt er aber auch an anderer Stelle, du weißt, ich glaube dir fast alles und ich weiß, dass du nichts erfinden musst. Das hast du gar nicht nötig. Also es ist immer dieses Spiel. Und sie selber sagt ganz oft, look it up. Also guck's doch einfach nach. Und tatsächlich sind wir auch oft dabei, wenn der Ich-Erzähler dann anfängt, direkt vor Ort im Handy alles Mögliche nachzugoogeln. Und ich habe mich halt gefragt, ist dieses Erzählprinzip irgendwie auch aus, hast du da vielleicht auch so eine Not zur Tugend gemacht? Denn ich kann mir vorstellen, du hast diese Person getroffen, sie erzählt dir all diese Geschichten und dann musstest du entscheiden, was mache ich denn jetzt damit?
Ja, das ist so ein bisschen die poetische Frage in dem Buch. Also das Telefon, was du ansprichst, das ist eigentlich ganz interessant. Ein Kritiker hat gesagt, und das fand ich sehr klug und gut, eigentlich ist das Telefon, das immer dabei ist, also das Smartphone, die dritte Hauptfigur in diesem Buch. Und weil die beiden Hauptfiguren oder auch andere Nebenfiguren sind eigentlich, haben das eigentlich immer dabei. Sie werden angerufen oder sie gucken etwas nach oder sie produzieren Bilder. Und mein Anspruch ist auf eine Art eigentlich schon immer die Gegenwart zu beschreiben, ja. Also die Gegenwart, wie wir sie leben und wie sie funktioniert. Und ich dachte halt, ich kann kein Buch mehr schreiben, in dem das Telefon nicht dabei ist, ja, weil das so ein wichtiges Utensil und so ein Beschäftigungsding in unserem Leben ist, ja. Und das bietet natürlich jetzt so poetologisch eigentlich eben auch tolle Möglichkeiten, weil das Allwissen ist eigentlich immer dabei. Das haben wir immer dabei und wir können alles nachschauen und nachprüfen, ja. Machen das aber eigentlich dann doch recht selten. Und interessant ist ja, es ist ja eigentlich auch nicht wichtig, ob es ganz richtig ist oder falsch. Und wahrscheinlich weiß die erzählende Werkin das selber gar nicht so richtig. Also Erinnerung konstituiert sich ja durch Erzählung. Und jede Erzählung von eigenem Erleben oder das, was wir gesehen haben, ist eine Fiktionalisierung, die sich immer im gewissen Maße von dem, was tatsächlich war, unterscheidet, ja.
Was ja nicht zur Fiktion gehört, ist eben auch der historische und politische Hintergrund, der in dem Buch ja auch eine große Rolle spielt. Es ist ja zum einen auch ein Istanbul-Roman, also die Stadt und die Stadtgeschichte. Das Politische spielt eine große Rolle, auch die Architektur natürlich, auch die Shopping-Malls hast du da irgendwie dann doch noch untergebracht an der einen oder anderen Stelle. Aber eben auch die Geschichte, eben auch der Völkermord an den Armeniern, der ja nicht in Istanbul passiert ist, sondern vor allem in Anatolien. Aber er schwingt eben mit. Natürlich spielen die Diskriminierung, die Verfolgung, die auch Armenier in Istanbul erlebt haben, durch Repressionen eine große Rolle. Am Beispiel eben von Werkins Familie auch. Wie hat sie davon erzählt oder was ist so der Teil, der auch in ihrer Familie da zum Tragen kommt?
Also sie erzählt das natürlich mit der Geschichte ihrer Großeltern, ihrer Großmütter vor allen Dingen, die eigentlich genau in dem Scharnier leben, sehr wohlhabende, ja, große, alte armenische Familien in Pera, die da ja seit Jahrhunderten anwesend sind. Also Pera, heute Biolo, ein Stadtteil von Istanbul. Also die aus diesem Konstantinopel kommen, in dem Griechen, Juden, Armenier und Türken, Osmanen halt irgendwie zusammenleben und das über Jahrhunderte eigentlich perfekt funktioniert oder, naja, perfekt, aber doch sehr gut. Und dann natürlich eine Geschichte ihres Vaters, der ist ungefähr so Jahrgang 1900 und wird durch 1915, durch dieses Schreckensjahr natürlich dann, steht vor dem Nichts, aber ist halt sehr klug und arbeitet sich hoch und elektrifiziert die Türkei, wie du sagst, und baut ein riesiges Unternehmen auf und kommt aber eigentlich auch, muss immer wieder Strafsteuern zahlen und so weiter. Also diese ganze Geschichte der Diskriminierung der Armenier wird in der Familie erzählt. Und für mich war das dann so, also ich bin eigentlich dann halt eingetaucht in die Geschichte des Osmanischen Reiches und der Türkei und der Geschichte Istanbuls und Konstantinopels und habe eigentlich, ja, also wann war ich zum ersten Mal in Istanbul? 2010 und dann war ich 2015, also vor 10 Jahren war ich dann 7 Monate dort. Und seit dieser Zeit, in diesen Jahren, habe ich eigentlich alles Mögliche gelesen, was es da gibt und eben über die Türkei. Und zum Beispiel ein wichtiges Buch, aus dem ich eigentlich nicht viel gelernt habe, sind die Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus dem Jahre 1835, 1839. Das ist der Originaltitel von Helmut Graf von Moltke. Also Briefe. Der war im frühen 19. Jahrhundert als Militärberater sehr lange in Konstantinopel und am Hofe des Sultans und ist durch die ganze Türkei gereist und beschreibt eigentlich die Türkei, die damals noch nicht so hieß, so wie ich das eigentlich später jetzt nun auch wieder versucht habe, 180 Jahre später. Ja. Also die ganze Beschäftigung, die Geschichte ist da und das musste ich irgendwie einsaugen und dann in dieses Buch packen und eben auch von Werkin erzählen lassen. Ja.
Werkin ist ja aber auch eine Person, eine Frau voller Widersprüche. Ne? Wir haben jetzt gerade gesprochen über ihre armenische Identität, über die Geschichte ihrer Familie, über den Völkermord an den Armeniern 1915, der auch in ihrer Familie eben eine Rolle spielte. Gleichzeitig ist Werkin Erdogan-Unterstützerin der ersten Stunde, also und auch AKP-Mitglied. Wie passt das zusammen? Denn Erdogan ist ja nun keiner, der zum Beispiel von einem Genozid an den Armeniern überhaupt sprechen würde. Und wie passt das alles zusammen? Wie passt das zu Verkin? Wie passt das zu Ihrem freiheitlichen Geist?
Naja, also das muss man sagen. Ich habe bisher, glaube ich, nur das Wort Völkermord verwendet, um das Wort Genozid zu vermeiden, weil das darf man in der Türkei sowieso nicht sagen. Und auch alle anderen Parteien und alle anderen Türken, fast alle, lehnen das ab. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal für Erdogan oder die AKP. Ja, das ist interessant. Von hier betrachtet sieht es wie ein Gegensatz aus. Aber ja, also wie sagt Verkin so oft so schön in dem Buch, willkommen im türkischen Surrealismus. Also die Dinge sind halt leider nicht so einfach und eindeutig und schwarz und weiß, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und Verkins Vater schon und auch Verkin selbst, die suchen sich halt immer politisch Verbündete oder Beschützer einfach, weil man das, sagt sie, so erklärt sie es, in der Türkei eben braucht. In so einem Land, wo man nie sicher sein kann, wer wann wieder im Gefängnis sitzt oder aus dem Gefängnis herauskommt und dann plötzlich Ministerpräsident wird oder später Präsident. Ja, also das ist natürlich alles für den naiven Wurstboten, der da hinkommt, natürlich auch ein großes Geheimnis, aber das Kapitel in dem Buch, an dem ich am allerlängsten gearbeitet habe, das ist Kapitel 12 und das ist eine Fahrt im Auto. Da sind sie zu viert, Verkin, ihr Ex-Mann Tarek, und dann ist Ali dabei und Ali ist ein Kemalist von der CHP und dann streiten die sich eigentlich in ihrem Auto und dann machen sie das Radio an und dann ist natürlich gleich wieder eine Erdogan-Rede und dann streiten sie sich darüber. Aber das Interessante ist halt, sie sind eigentlich befreundet und reden miteinander und da ist diese ganzen kuriosen Gegensätze, die sie aber dann irgendwie verbinden, habe ich irgendwie versucht darzustellen. Und die Pointe ist, aber das verstehen dann vielleicht auch nur Türken oder die mit der türkischen Geschichte sehr vertraut sind, sie fahren nämlich in ein total ruinöses Thermalbad, was es aber seit byzantinischer und römischer Zeit gibt. Und das ist bei Susurluk. Und bei Susurluk, da gab es eben einen sehr berühmten Autounfall, der einen ganz großen politischen Skandal ausgelöst hat in den frühen 90er Jahren, weil dann da plötzlich die kuriosesten Menschen verschiedener Fraktionen und Verbrecher und rechter Parteien in einem Auto saßen und plötzlich tot waren. Und es wurde aber eigentlich nie richtig aufgeklärt. Und also so ist ein bisschen das Bild in der Türkei, für uns vielleicht nicht verständlich, aber ich habe es versucht darzustellen, sitzen dann doch irgendwie alle in einem Auto, ja.
Ja, interessantes Bild. Aber weil du gerade sagst, dass das eins der Kapitel ist, an denen du auch am längsten gearbeitet hast. Warum hast du gerade an diesem Kapitel so lange gearbeitet? Ich kann nur vermuten, aber ist es auch so, dass du dich auch gefragt hast, wie kann ich jetzt als auch so Westeuropäer hier in Deutschland verortet von diesen Konfliktlinien erzählen mit meinem Blick? Wie verpacke ich das? Wie gehe ich daran? Das ist ja auch sensibel. Darf ich das überhaupt so machen? Sind das auch Fragen, die dich dabei bewegen? Haben?
Auf jeden Fall. Also dieses Kapitel, das ist eigentlich so ein Kammerspiel, was im Auto stattfindet. Und also ich habe eigentlich versucht, die alles sagen zu lassen. Und natürlich wird das auch thematisiert in diesem Kapitel, weil nämlich Verkin sagt, naja, wir spielen dir hier politisches Theater vor und sieh mal zu, was du daraus machst. Und sie ist natürlich schlau genug zu sehen, dass, ach ja, pass auf. Also ihr sagt dann immer, was schreibst du eigentlich die ganze Zeit da mit? Am Ende lässt er uns irgendwas sagen, was, ich kriege das nicht mehr ganz genau hin, ich muss das selber nachlesen, aber es steht so quasi sowas drin wie, wir sind dann schließlich seine Puppen, ja. Also, und sagen dann, was er möchte.
Das heißt ja im Nachwort, das Buch oder das Protokoll, dass das Buch vorgibt zu sein. Da habe ich mich gefragt, wie muss ich mir das denn eigentlich überhaupt vorstellen, diese Arbeit an diesem Buch, weil du gerade schon gesagt hast, du hast alles mitgeschrieben. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, bei dieser Fülle von Geschichten und Material, das dir da entgegengeschwallt ist, da alles wirklich mitzuschreiben. Wie sah das aus?
Ja, also so viel habe ich gar nicht mitgeschrieben, weil das meiste, wenn ich da mitschreibe, kann ich nachher nicht mehr lesen, ist eigentlich ein Geheimnis und das ist immer so gekrakelt.
Kenne ich.
Ja, und ja, ich kenne das aus der Zeit, als ich ein Jahr lang im Krankenhaus lag, da habe ich auch wahnsinnig viel mitgeschrieben und aufgeschrieben. Und am Schluss konnte ich, als ich dann Leben geschrieben habe, konnte ich davon eigentlich gar nichts verwenden. Also im Endeffekt ist es eigentlich immer so, dass man es dann doch wieder nachbaut und neu schreibt. Aber trotzdem ist es gut, viele Notizen zu haben, auf jeden Fall. Ja, zur Fülle. Also ursprünglich wollte ich eigentlich 3 Bände machen. Und ja, dann dachte ich, 900 Seiten. Und ja, jetzt ist es ein sehr schmales Buch geworden, nur 400 Seiten. Aber aufmerksame Leserinnen werden merken, es Es fehlen noch die Enden von einigen Männern. Also wir wissen noch nicht, wie Philipp gestorben ist. Und die China- und Indienreisen fehlen noch. Und Werkin hat da noch einiges aufgespart. Also es gibt noch Material. Und wenn man mich ganz doll bittet, schreibe ich vielleicht noch einen Band.
Also willst du einen Fortsetzungsroman ankündigen gerade, ja? Das ist eine gute Stelle, glaube ich, um jetzt noch mal einen weiteren Eindruck zu bekommen von Werkin. Dieser selbstbewussten, sehr unabhängigen und starken Frau, der kosmopolitischen Frau, unkonventionell, zuweilen auch unmoralischen Frau, würde ich sagen. Würde sie sich selbst eigentlich als feministisch oder emanzipiert bezeichnen?
Ich glaube nicht, nein, nein. Sie sagt eigentlich immer, sie musste eigentlich mehr Mann sein als alle Männer um sie herum. Ja? Und sie war eigentlich immer genervt davon, dass sie eigentlich also Männer als Entourage brauchte, weil man in diesen Kreisen oder Gesellschaften, in denen sie sich bewegt, eben nicht ohne männliche Begleitung auftreten kann. Und deswegen hatte sie dann auch immer Männer, die sie im besten Falle wie so Puppen um sich herum staffiert hat, also ausgenutzt hat. Aber sie war der eigentliche Mann und vielleicht deswegen nicht Feministin. Ja.
Wir hören jetzt eine Stelle aus dem 8. Kapitel, ist es, glaube ich. Da ist ihr erstes Kind, Cengiz, gerade 8 Monate alt. Er wurde ja in New York geboren. Sie beschließt mit ihrem Mann Orhan, ich weiß gar nicht, der wievielte Mann es ist. Ist es ihr erster Mann? Das weiß ich gar nicht.
Ne, die sind ja oft auch gleichzeitig, deswegen ist die Zählung nicht also so schwierig.
Ist ja. Aber auch gar nicht so wichtig. Sie beschließt genau. Auf jeden Fall, mit ihm zurück in die Türkei zu fliegen. Werkins Vater möchte seinen Enkel auch endlich kennenlernen. Und sie halten sich dann ein paar Wochen in Istanbul auf. Und dann unternehmen sie einen Ausflug und werden vom Militärputsch 1980 überrascht. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Lesung von Werkin, die Sie eben gerade auch täglich auf Radio 3 hören können. Und natürlich, wenn Sie alle Folgen auf einmal hören möchten oder nacheinander weg, dann finden Sie sie in der ARD-Audiothek und im Internet auf radio3.de. Und jetzt hören wir Hürdem Riedmüller als Werkin.
Wir blieben über Nacht in der Marina und durften, Überraschung, am nächsten Morgen nicht auslaufen. Es herrschte Ausgangssperre, weil es, Welcome to Türkiye, schon wieder einen Putsch gegeben hatte. Der 3. oder 4., den ich miterlebte. Es war der 13. September 1980. Wir hingen in Finike fest und ich hatte Zeit, viel Zeit, nachzudenken. Und kam zu dem Ergebnis, dass ich mich von Orhan trennen würde. Trennen musste, was gar nicht so sehr daran lag, dass er ständig high war und unser Kind ins Wasser geworfen hatte. Nein, das hätte mir auch passieren können. Es war vielmehr so, dass Orhan sich immer öfter wie ein türkischer Pascha aufführte und über mich bestimmen wollte. Ich hatte ein Kind mit ihm bekommen, weil er talentiert, verrückt und unkonventionell war, weil er in einer Istanbuler Fabriketage wohnte und ich mir sicher war, dass er nicht Vater, Mutter, Kind und heilige Familie mit mir würde spielen wollen. Ich hatte ihn mir als Kindsvater ausgesucht, weil ich ihn mochte und an einer Kombination unserer Verrücktheiten interessiert war. Ich wollte ein Kind so lebenshungrig und verrückt wie er und ich zusammen. Und nun begann er, den Pascha-Patriarchen zu spielen. Das war eine Rolle, die er nicht ausfüllen konnte.
Soweit die Lesung. Hat Werkin eigentlich deinen Roman gelesen? Sie spricht ja perfekt Deutsch.
Welche Werkin? Ja, also es gibt auch eine echte Werkin Kasapolu, also nicht Kasapian. Und die hat das Buch gelesen, klar, ja. Also die hat es auch, hat das Manuskript gelesen. Und am Anfang war sie so ein bisschen unzufrieden und meinte, but where are the juicy parts? Ja, also meinte, also das bin nicht ich, tut mir leid. Und sie hat mir dann eigentlich vorgeworfen nachher, sag mal, David, also die richtigen schlimmen Sachen, die hast du alle weggelassen, nicht? Du musst die Deutschen schonen, ne? Das, sonst vertragen die das nicht, ja. Also,
gut. Welche schlimmen Sachen meinen Sie da?
Kann ich jetzt hier nicht verraten. Kommt im zweiten Band, ja.
So, so.
Ja, ja. Nein, sie hat ja auch, das hat sie dann im Interview mit dem Spiegel gesagt. Also sie war eigentlich ganz zufrieden. Sie sagte ja dann, wäre es nicht gut geworden, hätte ich ihn töten müssen. Also mich, ja. Und ja.
Das, also, ja. Man ist ja wirklich drauf und dran, ihr sowas dann auch zu glauben, ne?
Genau, ja. Als Muchtar, also die echte Werkin ist ja Muchtar in einem von Arab Chami, ist ein Stadtteil, ein Unterstadtteil von Beolu. Und das Amt des Muchtars, das muss man sich wie so eine Art Bezirksbürgermeister vorstellen. Und das gibt einem auch das Recht, eine Waffe zu tragen. Und ja, ich glaube, das kommt sogar im Buch vor. Aber tatsächlich, ja, läuft sie nicht mit einer Waffe rum, genau. Ja.
Okay. Wann warst du denn eigentlich zuletzt in Istanbul?
Ich war zuletzt tatsächlich im August da, Juli und August. Und ich war zum ersten Mal eigentlich Ende Juli da. Und da war es die ganze Zeit so heiß, so herrlich, dass ich jeden Tag im Bosporus geschwommen bin. Und das war wirklich großartig. Also man darf nur nicht an den Tagen schwimmen, an denen es regnet, weil dann läuft der ganze Schmutz von den Straßen ins Wasser mit dem Regen. Aber ansonsten ist das im Norden eigentlich sehr gut möglich. Und das ist wirklich ein irres Erlebnis, im Bosporus zu schwimmen, ja.
Du hast gerade schon auch mal ein Buch hochgehalten, das du auch während deiner Recherchen, während deiner Arbeit am Buch gelesen hast. Und in deinem Roman lerne ich über den Ich-Erzähler, und jetzt möchte ich natürlich wissen, ob das auf den echten David Wagner zutrifft, da lerne ich, dass der Ich-Erzähler sehr gerne Hanni und Nanni und die Dolly-Bücher gelesen hat, die große Schwester im Regal stehen hatte. Eine Leidenschaft, die ich durchaus teile. Auch in meinem Kinderzimmer standen diese Bücher im Regal. Jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, was ist da Fakt und was ist da Fiktion?
Ja, also das kann ich unumwunden zugeben. Ich war ein großer Dolly-Fan. Dolly noch mehr als, also Mallory Tower, noch mehr als Hanni und Nanni. Und das Interessante ist, die kommen natürlich da in dem Zusammenhang mit den Internatsgeschichten vor. Also Werkin erzählt von ihren Internatsjahren. Also sie ist 4 Jahre in einem, muss man schon sagen, Luxusinternat am Genfer See in der Nähe von Montreux. Und Werkin hat aber das Problem, dass sie irgendwann rausfliegt aus diesen Internaten, weil sie immer alle Leute besticht. Sie hat schon als 12-Jährige Zugang zu den Nummernkonten ihres Vaters und verteilt dann da großzügig ihr Spielgeld, also dass sie es wahrnimmt. Und das kommt irgendwann nicht mehr so gut an. Ich habe ja diese Internatsgeschichten so gerne gelesen, weil ich mir immer so wahnsinnig gewünscht habe, im Internat zu sein als Kind. Aber leider musste ich in so eine langweilige Schule gehen und in so einer langweiligen Stadt am Rhein groß werden.
Ja, ich habe auch davon geträumt als Kind, aber wusste dann noch nicht, dass Internate gar nicht so attraktive Orte und abenteuerliche Orte sind.
Ich glaube, sie sind uns erspart geblieben. Ja, ja.
Genau. Wir kommen zu den Buchempfehlungen, denn in unserem Podcast und unserer Sendung Orte und Worte empfehlen wir auch immer noch andere Bücher, die wir gerade lesen oder gelesen haben, die dich vielleicht auch während des Schreibens an deinem Buch begleitet haben. Und du hast gesagt, du konntest dich eigentlich nicht wirklich entscheiden. Ich nehme mal an, du hast jetzt nicht nur ein Buch dabei,
ja,
das du vielleicht noch weitergeben möchtest.
Ich habe ja gleich 3 Bücher mitgebracht. Das eine habe ich schon erwähnt, die Briefe von Moltke, die wirklich ein ganz tolles Buch sind und kurioserweise auch eigentlich so eine Art Bestseller waren im 19. Jahrhundert. Ich habe auch mitgebracht Robert Walser, Der Spaziergang, in dieser schönen Ausgabe der Bibliothek Suhrkamp. Robert Walser ist so ein Hauseiliger und Der Spaziergang ist eigentlich so ein köstliches, kleines Erzählbuch, was den eigentlich den idealen Spaziergang erzählt. Und in Werkin, die spazieren oder fahren ja eben auch immer durch Istanbul. Also das ist ja eigentlich auch ein Stadtbuch oder ein Flanierbuch. Also sie flanieren durch diese ganze Stadtlandschaft über den Bosporus. Und dieses Prinzip, ja, also assoziativ durch eine Stadtlandschaft zu gehen, das habe ich mir da und bei anderen halt abgeschaut. Oder das ist so ein Ideal. Naja, und dann habe ich noch ein ganz anderes Buch mitgebracht, was aber indirekt eigentlich auch was damit zu tun hat, weil in Istanbul ist man ja eigentlich immer am Ende der sogenannten Seidenstraße. Und China kommt eigentlich in Werkin auch immer wieder mal vor, so ein bisschen. Und mein Lieblingsbuch der letzten Jahre ist eigentlich ein chinesischer Roman, einer der 4 großen chinesischen Romane. Und der heißt Der Traum der Roten Kammer. Das ist ein Buch aus dem Mitte des 18. Jahrhunderts. Und es erzählt eigentlich so den Verfall einer aristokratischen Familie, die eigentlich immer nur damit beschäftigt ist, zu lesen und zu dichten und durch große Gärten zu wandeln und sich auf große Staatsprüfungen vorzubereiten. Und der Erzähler, der hat zwei Cousinen und eigentlich ist er in beide verliebt. Und das wird eigentlich über hunderte Seiten erzählt und das ist eigentlich so Proust im China des 17. Jahrhunderts und eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Ja.
Was fasziniert dich da so dran?
Also ich hatte das Glück, vor der Pandemie und auch während ich Werking geschrieben habe, öfter in China zu sein, weil kurioserweise das Buch Leben, das wurde ja ziemlich viel übersetzt, aber am allererfolgreichsten war es in China und hat dort auch den Preis für den Best Foreign Novel gewonnen in einem Jahr. Und danach wurde ich halt ständig eingeladen nach China. Und das
Wie erklärst du dir das?
Ich hatte eine sehr gute Übersetzerin, glaube ich. Und die haben auch fast alle anderen Bücher übersetzt. Also Werkin wird jetzt gerade übersetzt, ja. Also das ist mir auch ein Rätsel, aber ich fand das sehr interessant und hatte eigentlich immer das Gefühl, also ich war meistens in Shanghai, eigentlich dort in der Zukunft zu Besuch zu sein und konnte eigentlich dadurch auch diese extreme Modernisierung der Türkei eigentlich richtig sehen, weil die Türkei, also in Anatolien oder auch in Istanbul, wo alles neu gebaut ist, also davon machen wir uns ja keine Vorstellung, das sieht nämlich aus wie in China und auch die U-Bahn in Istanbul ist eigentlich von Chinesen gebaut. Also das ist so wahnsinnig interessant und dann hat man halt hier so ein Buch, was eigentlich ja ein China erzählt, das kulturell so ausgereift ist, von dem wir uns keine Vorstellung machen und die mich völlig fasziniert und wir schauen da eigentlich viel zu wenig hin, das will ich eigentlich sagen. Ja, diese Route interessiert mich irgendwie.
Ja, vielen Dank. Das sind sehr spannende Tipps von dir. Ich kann da gar nicht mithalten.
Was hast du denn dabei?
Ich habe etwas ganz anderes dabei. Und zwar habe ich von Ulrike Edschmidt Die letzte Patientin mitgebracht. Ein ganz anders geartetes Buch, aber ich habe es deshalb ausgewählt, weil sie hier auch ja eigentlich das Leben einer Frau erzählt. Das fängt so in den 70er Jahren an, als diese Frau in eine WG in Frankfurt einzieht mit der Ich-Erzählerin. Und diese Ich-Erzählerin, ja, die zeichnet sozusagen die Biografie nach dieser Frau. Und das ist auch eine sehr unabhängige, unkonventionelle Frau für ihre Zeit. Die macht eine Weltreise alleine. Vor allem reist sie durch Südamerika und landet dann irgendwann als Traumatherapeutin in Barcelona und baut da eine ganz besondere Verbindung auf zu einer Patientin. Deshalb auch der Titel, Die letzte Patientin. Es ist ein ganz schmales Buch, hat nur 111 Seiten. Die Bücher von Ulrike Edschmidt sind ja oft ganz schmal und trotzdem ist es immer sehr dicht erzählt. Sie arbeitet in vielen Auslassungen. Was ich dann auch so interessant finde, ist, dass diese Frau, wie gesagt, auch überhaupt nicht typisch war für ihre Zeit. Sie hatte auch keinen Mann, keine Kinder, ist immer weitergezogen von einem zum anderen, auch von einem Ort zum anderen, eigenwillig, emanzipiert, aber eben auch sehr widersprüchlich. Und das ist so ein Buch, das viele Fragen stellt. So, ne, was gehört eigentlich dazu, dass ein Leben als gelungen angesehen werden kann? Und wer hält dabei eigentlich die Fäden in der Hand? Und wie erzählt man eigentlich von so einem Leben? Deshalb hat mich das sehr angesprochen. Das ist schon letztes Jahr im Herbst erschienen. Und ich habe es aber jetzt erst zwischen den Jahren, wie es oft immer so ist. Da hat man so einige Bücherstapel zu Hause, die noch abgetragen werden wollen. Habe ich das jetzt gelesen.
Ja, ich erinnere mich an Das Verschwinden des Philipp S., sehr starkes Buch von ihr, so vor 10 Jahren oder so erschienen, glaube ich. Das ist ja so eine frühe Terrorismusgeschichte. Und dann auch dieses andere Buch, das heißt Der Sturz oder Der Fall.
Ich glaube, Der Fall.
Der Fall, ja. Und das sind beides auf ihre Art ja eigentlich auch Berlin-Bücher, also die so beide eigentlich auch so ein West-Berlin erzählen, das ich selbst natürlich auch nur aus der Literatur kenne und für mich deshalb immer sehr, sehr interessant waren, ja.
Okay, ja, vielen Dank. Ich frage mich ja, wann können wir die Fortsetzung lesen, beziehungsweise kommt auch noch dieses Buch über die Shopping Malls eigentlich?
Ja, mal gucken.
Ist schon was in Arbeit? Also bist du so jemand, der permanent auch weiter schreibt oder ist jetzt erstmal Pause angesagt?
Nee, Pause ist eigentlich nie. Also ich fühle mich ja eigentlich richtig wohl, wenn ich richtig in einem Buch, in einem Text drin bin. Ja. Und das ist leider oft sehr viel Arbeit, richtig in ein Buch hineinzukommen. Und ich bin jetzt noch ein bisschen dabei, eigentlich aus Werkin, aus dem Buch herauszukommen. Es ist nicht so, dass das eigentlich ganz fertig ist, wenn das Buch gedruckt ist und da ist. Das schreibt und arbeitet eigentlich noch weiter. Und ist auch so ein bisschen schmerzhaft eigentlich, weil so einen Text zu schreiben ist eigentlich wie in einem Haus wohnen für einige Zeit oder einige Jahre. Und hier waren das so ungefähr 5 Jahre. Und plötzlich ist man eigentlich nicht mehr mit dem zusammen. Ja. Und das ist so, dagegen hilft, sich schnell neu zu verlieben und einen anderen Text zu bearbeiten und versuchen, da hineinzukommen. Und
aber nur widerwillig, spüre ich, oder?
Ja, also weil, also das ist das Problem, dass es braucht eben viel Arbeit, um ja in die richtige Tonlage und in den richtigen Sound, Klang, das ist halt die eigentliche Arbeit, da hineinzukommen und das zu schaffen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, ich habe viel Material, interessantes Material, was, ja. Ich will jetzt eigentlich wieder ein Innenraumbuch schreiben, was so ähnlich wie das Supermarktbuch, die 4 Äpfel, was nur in einem Supermarkt spielt. Und jetzt habe ich mir sowas ausgedacht, ich werde ein Buch schreiben, was in einem Büro spielt an einem Tag. Und das ist nicht interessant, weil ich ja eigentlich nie als Angestellter gearbeitet habe. Und, aber ich gucke sehr gerne The Office und habe das schon sehr oft geguckt und habe mich da so sehr, sehr viel mit sehr viel Stoff versorgt. Und wir gucken mal.
Ja. Okay, naja, vielleicht erleben wir dann David Wagner noch als Büropraktikant irgendwo.
Ja, genau.
Okay, vielen Dank.
Danke für die Einladung in den 14. Stock über dem Theodor-Heuss-Platz.
Ja. Genau. Und schönen Abend noch.
David Wagner war zu Gast bei Orte und Worte live im Studio 14 in der RBB Dach Lounge. Regelmäßig könnt ihr uns da live erleben im Rahmen des Radio 3 Kultursalons und auch selbst mit dem Autor oder der Autorin ins Gespräch kommen. Nadine, wie war das denn diesmal?
Ja, also es gab viele, viele Fragen aus dem Publikum an David Wagner. Eine fand ich besonders schön, die war kurz und knackig. Macht Schreiben süchtig.
Ja.
Und ich hätte auch sofort gedacht, ja, na klar. Aber David Wagner hat gesagt, nein, er schreibt überhaupt nicht gerne. Und das als Schriftsteller. Aber ich glaube, er ist dann einer von denen, die irgendwie immer schreiben müssen, aber sich auch immer so ein bisschen quälen gleichzeitig dabei,
ne,
wenn sie am Text arbeiten. Und er hat dann noch sich viel Zeit genommen und Bücher signiert und ja, ist dabei mit den Leuten auch ins Quatschen geraten.
Nadine Werkin, für wen ist denn dieser Roman was?
Also ich würde sagen, Werkin ist ein Buch für alle, die sich für Istanbul interessieren erstmal, die sich auch für die armenisch-türkische Geschichte und Gegenwart interessieren, die Spaß haben an so einer Geschichte, die ins Fabulieren kommt, also die sich gerne auch ein bisschen was Märchenhaftes erzählen lassen und dieses Spiel mitmachen möchten zwischen Fiktionen und Fakten, die Spaß haben an der Technik des Erzählens generell. Und ja, die auch sich natürlich für eine ganz eigenwillige Frauenfigur interessieren. Und David Wagner lässt hier ja verschiedene Ebenen verschwimmen. Und im Zeitalter des Smartphones sind ja Fakten nur ein Klick und Wisch entfernt. Und gleichzeitig sind sie so vulnerabel und manipulierbar. Und ja, das macht das Ganze sehr interessant. Und man lässt sich irgendwie auch, das fand ich auch eine interessante Erfahrung beim Lesen, man lässt sich gerne auf die Geschichten dieser Erzählerin ein, obwohl sich diese Geschichten oft an der Grenze zum Unglaubwürdigen bewegen und der Ich-Erzähler selber, also der Autor, dem sie all die Geschichten erzählt, selbst oft ausruft, jetzt wird's aber absurd.
Oh, das klingt wie ein Buch für mich.
Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dir das gefällt.
Ja, ich glaube auch. Werkin von David Wagner ist im Rowohlt Verlag erschienen. So, Memo für mich, hat 400 Seiten, kostet als gebundene Ausgabe 26 Euro, als E-Book 24,99 €.
Genau, und wer möchte, kann den Roman auch als Lesung hören, gelesen von Hürdem Riedmüller auf Radio 3. Täglich gibt es da eine von 30 Folgen. Oder man kann sie natürlich alle hintereinander weghören als Podcast in der ARD Audiothek und auch im Internet auf radio3.de.
Und das Gute ist, wir erzählen euch jeden Donnerstag eine neue Geschichte. Und das Beste daran ist, die sind alle wahr. Orte und Worte immer frisch donnerstags online und auch zu finden natürlich in den einschlägigen Audiotheken, ARD Audiothek zum Beispiel oder bei Apple Podcasts.
Ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Lesen und beim Hören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzsaller. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.